Ja, Abendmahl zu feiern ist eine ganz wichtige Sache. Abendmahl wahrzunehmen, was Jesus da für uns getan hat, sich immer wieder daran zu erinnern. Jesus hat mein ganzes Leben aufgenommen. Wenn man das zum ersten Mal macht, dann ist das vielleicht so, wie zur Schule zu gehen. Wenn man in die Schule geht, die Sachen zum ersten Mal wahrnimmt, zum ersten Mal eine neue Klasse, neue Klassenkameraden sieht, Altes hinter sich lassen. Glaube hineinzugehen in das, was der Glaube, der christliche Glaube uns schenkt, uns möglich macht, uns deutlich macht, ist eine ganze wichtige Sache. Die Gemeinde in Thessalonich hatte auch ihren Glauben. Die einzelnen Leute waren diesen und jenen Göttern verpflichtet und gingen auch zu irgendeiner Art Gottesdienst. Und doch berichtet Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, dass die Gemeinde in Thessalonich, die Leute, die das verstanden haben, was da durch Jesus passiert ist, das mit einer großen Entschlossenheit, mit einer großen Klarheit durchgeführt haben und in ihrem Leben praktiziert haben. Neue Wege gehen, neue Wege sollte man nicht halbherzig gehen. Wenn man in die Schule geht, in die erste Klasse geht, dann geht man mit großer Freude hin. Also bei unseren Kindern war es jedenfalls so ein Stückchen so, dass sie sich ja gesehnt haben dahin, endlich was Neues, endlich in die Schule gehen zu dürfen, endlich groß zu sein, natürlich mit der Schultüte, selbstverständlich. Aber diesen neuen Weg gehen zu dürfen, das hat schon was. Selten mal sind Kinder mit großer Furcht, wissen nicht, was da auf sie zukommt. Natürlich, das weiß man nie, wenn man einen neuen Weg geht, wenn man in eine neue Klasse hineinkommt. Man weiß nie, was da auf einen zukommt, selbstverständlich. Und doch so ein Weg, ein neuer Weg, ein neuer Anfang, das hat Chance, das hat die Möglichkeit, neu anzufangen, etwas Neues zu entdecken. Sich zum ersten Mal für Christus bewusst zu entscheiden, man merkt, dass da was anderes ist. Das ist eine andere Art von Frömmigkeit. Wenn man als Gläubiger an Diana oder Jupiter oder Zeus oder wie die damals hießen, zu ihrem Tempel gegangen ist, dann hat man ja auch bestimmte Formen der Religiosität, der Frömmigkeit gehabt, eine besonders heilige Art und Weise, eine besondere Art des Opfers, eine besondere Art der Veranstaltung, die dort war. Aber was macht man eigentlich als Christ? Wenn man zum ersten Mal Christ geworden ist, wenn man zum ersten Mal diesen Schritt gegangen ist, was macht man da eigentlich? Lebt man jetzt völlig anders? Lebt man jetzt völlig neu? Ist das nur am Sonntag, dass man zu einem anderen Versammlungsort geht, aber sonst bleibt alles gleich? Man ist Christ, man ist bekehrt nach der Taufe, diesen Monat ist ja Taufe, und dann war es das? Wie ist das mit deinem Leben? Wie ist das mit deinem Glauben? Nach der Taufe ist da der Glaube stehen geblieben? Ist das, was damals als Taufe und Bekehrung gewesen ist, das ein Abschluss gewesen für dich? Was macht man eigentlich als Christ? Lebt man nachher genauso wie vorher auch? Nur, dass man jetzt, wie gesagt, zu einem anderen Veranstaltungsort geht, ein anderes Liederbuch in der Hand hält oder eine andere heilige Schrift in der Hand hält? Was gehört eigentlich zu uns als Christen dazu? Was würden wir jemandem sagen, der fragt, ich bin das und das, Hindu oder Moslem oder was auch immer, du bist Christ, was macht man denn da so? Was würde dir da einfallen, was man dann sagt? Was macht man denn so als Christ? Kein Umbringt und kein Beklauen, das ist ja nicht unbedingt etwas, was uns nur auszeichnet. Das geht ja anderen auch so. Man soll das nicht, man darf das nicht, Nachfolge. Also der Begriff der Nachfolge, was heißt das eigentlich? Wenn man den ersten Schritt mit Jesus gegangen ist, kommen ja jetzt fortfolgende Schritte, kommen ja jetzt eigentlich die Dinge des Lebens, die sich ja, in irgendeiner Form darauf beziehen, was ich da entschieden habe. Jesus hat 12 Männer in seine Nachfolge berufen. Und wenn man sich das vor Augen hält, macht das ja deutlich, dass man Nachfolge praktiziert, indem man jemandem nachfolgt, also nachgeht. Diese 12 Leute sind jetzt 3 Jahre lang, solange Jesus auf der Erde war, gelebt hat, sind ihm Schritt um Schritt nachgegangen. Damit fängt das ja an. Nachfolge heißt, ganz banal, man geht jemandem nach. Man geht die Schritte, den Weg, den er mir vorgeht. Er ist sozusagen der Maßstab für mich und mein Leben, für mich und meinen Weg. Man verlässt das Gewohnte, man geht neue Wege. Das ist den 12 Männern, den 12 Jüngern auch so passiert. Sie haben manches hinter sich gelassen, die Fischernetze haben sie hinter sich gelassen, die Zolleinnehmerbude hat er hinter sich gelassen, der Matthäus. Und sich darauf eingelassen, dass Jesus mit ihm neue Wege geht. Und doch möchte ich noch ein wenig weiter fragen, wie ist das mit Jesus? Wie kann man Jesus nachfolgen? Wenn ich also jemandem heute nachgehe, wandern, ich gehe in den Thüringer Wald, derjenige kennt den Weg, ich kann mit ihm wandern, das ist jemand, der lebt, der mir tatsächlich Schritt um Schritt vorgeht und weiß, wo die nächste Jugendherberge ist. Nachfolge, mitgehen. Aber wie macht man das mit Jesus, der vor 2000 Jahren verstorben ist? Wie geht das eigentlich? Wie macht man das eigentlich, dass man heute Jesus nachfolgt und er ist schon 2000 Jahre tot? Was für Maßstäbe sind da wichtig? Was für Entscheidungen sind da wichtig? Wie folgt man Jesus nach? Das ist die Frage, die Paulus in dem Thessalonicher Brief, in dem Brief an die Gemeinde in Thessaloniki fragt und mit ihnen behandelt. Ich möchte aus dem 1. Thessalonicher 1 die Verse 2 bis 10 mit euch zusammenlesen. Paulus schreibt: Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr in schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Man hat fast den Eindruck, dass Paulus angefangen hat, diesen Brief zu schreiben, als er mitten im Gebet war und für die Thessalonicher gebetet hat, gedankt hat. Und dann hat er offensichtlich diesen Brief geschrieben. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, und jetzt muss ich es auch mal aufschreiben. Paulus betet für seine Gemeinde und sie ist ihm wichtig. Und er ist aber getrennt. Wenn man sagen könnte, er ist das Vorbild für die Gemeinde, ist auch dieses Vorbild nicht mehr für die Gemeinde vor Ort. Er ist fern, er ist nicht mehr da. Wie kann man jemandem nachfolgen, wenn er fern ist? Jesus ist nicht mehr da, er ist gestorben. Paulus ist fern, ihm kann man auch nicht mehr nachfolgen. Und Paulus schreibt, ich freue mich über die Art und Weise, wie ihr dem Herrn nachfolgt. Es lohnt sich an dieser Stelle einfach mal nachzudenken, was heißt denn Nachfolge? Und wir selber sind ja genauso in dieser Situation. Paulus ist nicht mehr da, Jesus ist verstorben. Und doch werden wir aufgerufen, in die Nachfolge Jesu hineinzugehen, bei Bekehrung und Taufe unseren Glauben nicht stillstehen zu lassen, sondern mit ihm weiter die nächsten Schritte zu gehen. Er erinnert sie an das Handeln Gottes am Anfang ihres Glaubens. Um Schritte für morgen gehen zu können, muss man sich an das erinnern, wo ich angefangen habe. Wie war der Anfang? Ein wichtiger Hinweis, bevor man Christ wird und ist, bevor man Jesus nachfolgen kann, kommt die persönliche Entscheidung. Ich folge ihm nach. Es ist eine ganz wichtige Sache, obwohl sie sehr banal ist, so banal wie nur irgendwas. Christlich aber kann man nur sein, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, Christus nachzufolgen. Christlich ist in unserer Gesellschaft vieles, ohne die Entscheidung für Jesus Christus jemals in Erwägung zu ziehen oder überhaupt getroffen zu haben. Aber das ist für Paulus und die Gemeinde in Thessalonich ganz normal, ganz natürlich und sinngebend dafür, dass man Nachfolger ist, dass man Christ ist. Ich muss am Anfang dieses Lebens mit Christus die Entscheidung getroffen haben, mein Leben mit Christus zu führen. Alles andere ist nur scheinchristlich, traditionschristlich, kulturchristlich, was auch immer. Am Anfang muss diese Entscheidung stehen und die Entscheidung in Thessalonich hat ganz klar und eindeutig gestanden. Wir wollen diesem Jesus nachfolgen und damit und dadurch sind sie Christ geworden. Heute wird das Christsein vererbt, heute wird das Christsein in Parteien weitergegeben, heute wird das Christsein mit unserer Kultur mitgegeben und wir wundern uns, dass es keine Kraft mehr hat, dass da wenig Durchschlagskraft ist. Und an solchen Stellen ist es wichtig, sich auf das Zentrum, auf den Anfang wieder neu zu besinnen. Was hat eigentlich dazu geführt, dass in der Gemeinde Thessalonich es so einen Durchbruch gegeben hat? Und der Durchbruch geschieht an der Stelle, wo du dich, wo jeder Einzelne sich ganz bewusst dafür entscheidet, Christus nachzufolgen. Das ist so banal wie normal. Aber offensichtlich muss man das neu lernen zu sagen und neu lernen zu denken und zu gehen. Es geht nicht nur um ein Mitlaufen, sondern es geht um ein Nachfolgen. Und das ist ein Unterschied. Das ist spätestens dann ein Unterschied, wenn diese Anfechtung, die er ja hier im Thessalonicher Brief genauso nennt, schwere Anfechtung, ihr seid in schweren Anfechtungen in großer Freude nachgefolgt. Ja, wie kann das denn passieren? Wenn man nur Nervereien hat mit diesem neuen Glauben, dann lässt man ihn ganz schnell wieder fallen. Oder es ist etwas anderes passiert, was diese Entscheidung nochmal richtig befeuert hat. Und das ist wichtig, sich darauf zu besinnen. Christ sein kann man nur, wenn man sich für Jesus Christus entschieden hat. Du bist kein Auto, wenn du in einer Garage geboren wurdest. Es hört sich bissig an und böse an, aber es ist doch die Wahrheit. Wenn man in der Kirche geboren ist, ist man dann Christ? Wenn man das mal scharf auf den Punkt setzt, hat das ja Konsequenzen. Bin ich denn Auto, wenn ich in der Garage geboren bin, genauso wenig wie ich Christ bin, wenn ich in die Kirche hineingeboren werde? Ich werde Christ, indem ich mich entscheide für Jesus Christus, nichts anderes. Und ob man dann in dieser oder jener Kirche ist, darum kommt es ja nicht an, sondern dass ich diese Entscheidung treffe Und zwar ganz klar, ich will diesem Jesus Christus nachfolgen. Jesus ist ja auch zu allem, zu jedem dieser einzelnen Jünger gegangen und hat gesagt, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Glaube entsteht durch persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Ihr seid erwählt. Erwählt bin ich, wenn Jesus seinen Finger auf mich legt. Und auch diese Frage muss ja gestellt werden. Hast du gespürt, dass Jesus neben dir steht und seine Hand, seinen Finger auf dich legt? Ich möchte, dass du mir nachfolgst. Ist da eine persönliche Beziehung zu Jesus entstanden? Und hast du diese Nähe Jesu als etwas Faszinierendes, Begeisterndes erlebt? Wie viele Christen leben aus der Distanz, nur nicht zu fromm werden, dann wird man ein bisschen abgedreht. Nur nicht zu nah an Jesus und Gott ran, nur nicht zu nah, nur nicht zu oft in die Kirche gehen. Weil sie nie diese Nähe Jesu erlebt haben, die Kraft, die durch seine Nähe kommt. Wenn die Anfänge falsch gelegt sind, dann haben wir ein Problem. Wenn das Christsein in Europa falsche Grundlagen hat, sollten wir uns wundern, dass die Kraft fehlt. Eine Herausforderung für mich persönlich, wenn Paulus hier schreibt, als wir das Evangelium verkündigten, Gott redete nicht nur durch unsere Worte, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Gerade wenn man auf der Kanzel steht und den ganzen Tag lang viele Worte macht, ist das eine Herausforderung. Ich habe Gemeinde gebaut, nicht nur durch meine vielen Worte, sondern durch das Wirken des Geistes Gottes, durch machtvolle Zeichen. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen, dass das unter uns geschieht, dass wir nicht nur Worte machen zu Christus hin, sondern dass wir erleben, dass Gott unter uns handelt und handeln kann. Also die Frage, lassen wir ihm Raum für das Handeln? Sind wir innerlich, sind wir äußerlich ganz dabei, wenn wir Gottesdienst feiern, oder sind wir schon dabei, hoffentlich ist das Grillfeuer nachher und hoffentlich regnet es nicht und all diese Dinge, sind wir mit unserem Herzen schon im nächsten Moment oder im übernächsten Moment oder morgen oder was auch immer? Erwarten wir, dass Gott heute handelt, hier unter uns durch sein mächtiges Wirken, oder sind wir froh, wenn der Gottesdienst endlich zu Ende ist, dass man nach Hause gehen kann? Geben wir Raum, Gott zu handeln in unserem Leben, in unserem Glauben? Für mich ist das eine Herausforderung, wenn er sagt, nicht nur durch meine Worte, sondern durch Gottes mächtiges Handeln. Ja, das wünschte ich mir, dass das geschieht, dass Gott handeln kann, heilen kann, Menschen neu ausrichten kann, uns vom Ziel unseres Lebens ein Stückchen zu ihm hinbringen könnte. Nicht nur unsere Karriere uns wichtig macht und all das, was wir so an Taten während der Woche zu tun haben, sondern dass er derjenige ist, der das Ziel und Zentrum unseres Lebens ist. Dass wir für ihn leben und mit ihm leben. Inwieweit geben wir Jesus Raum, selber zu handeln? Inwieweit erwarten wir sein Wirken? Natürlich, das kann man nicht machen, das konnte Paulus auch nicht machen, aber er hat damit gerechnet, dass Gott das tut und nicht nur in Thessalonik, sondern in Athen und überall, wo er gewesen ist. Vorbild. Paulus ist Vorbild geworden, Glaube lebt von Vorbildern. Glaube lebt von Vorbildern und ich weiß selber, als ich meine ersten Schritte im Glauben getan habe, gab es so ein paar Personen, da habe ich gespürt, da ist mehr als nur Worte. Eine Tante aus meiner Familie und ein älterer Bruder aus der Gemeinde, unser Pastor hat gesagt, geh doch mal hin, besuch ihn mal. Und aus dem Besuch ist fast eine Beziehung geworden. Ein älterer Bruder, der in einer großen geistlichen Weisheit eine reife Persönlichkeit war. Was für ein Vorbild für mich. der ich jung war und den Glauben noch gar nicht kannte, und dann so jemanden zu entdecken. Wie handelt er, wie betet er, wie tief ist er in seinem Glauben in Christus verwurzelt? Und meine Tante, die sehr, sehr gläubig war, also da war. Vorbilder im Glauben. Paulus sagt, an unserem ganzen Verhalten euch gegenüber habt ihr gesehen. Und das schreibt er einfach, ohne hochmütig zu sein, sondern er schreibt es, weil es die Wahrheit für die Gemeinde Thessalonich war. Die Gemeinde hat gemerkt, der tut das nicht wie die Philosophen, wie in Griechenland üblich war, und dann nach dem Lehrvortrag die Hände aufhielten und damit ja auch ihren Lebensunterhalt verdienten. Und Paulus eben nicht. Ihm ging es nicht darum, dass er Lebensunterhalt und irgendwas Neues an Lehre vertrat, sondern dass er sie zu Christus hinbringen wollte. Sie merkten in seinem Verhalten in der Gemeinde Thessalonich oder in der Stadt in Thessaloniki, dass es ihm nicht um Geld und um Karriere, um solche Dinge ging, sondern um Heil und die Gegenwart Jesu. Vorbild. Heute haben wir die Bibel. Damals war das Neue Testament noch dabei, geschrieben zu werden. Der Thessalonich-Brief ist einer derjenigen, der reinkam. Heute haben wir die Bibel, die Thessalonicher hatten nur das Alte Testament und vielleicht noch nicht mal das. Aber die Frage ist ja, lesen wir im Wort Gottes? Kann das Leben des Paulus oder des Jeremia oder Jesaja oder wer auch immer als Lebensbild im Neuen oder Alten Testament uns aufgemalt wird, kann das in uns wirklich Früchte bringen, weil wir dieses Wort Gottes kennen, oder ist es uns fremd? Habe ich noch nie gelesen. Sind uns diese Einzelheiten von Lebensbildern im Alten Testament bekannt? Können sie uns Vorbild sein? Oder ist uns das wirklich fremd? Weil wir vielleicht nur den Losungsvers lesen oder vielleicht nur was auch immer, den Wochenspruch. Beschränkt sich dein Bibellesen auf Wochenspruch? Oder liest du mal ganze Lebensbilder von König David? Das sind einige Kapitel, einige Bücher eigentlich. Die Art und Weise, wie er auch durch Anfechtung geht, wie Saul mit dem Speer hinter ihm herwirft und er trotzdem diesen Gesalbten des Herrn nicht antastet. All diese Dinge. Sind die in deinem Leben präsent? Ist das ein Lebensbild, das dir Vorbild ist? Oder ist es dir fremd? Kann dein Glaube davon zehren? Es gibt Menschen in der Geschichte der Christenheit, die sind ebenfalls Vorbild. Lass deinen Glauben wachsen an den Männern und Frauen, die Christus nachgefolgt sind in den Jahrhunderten. Nimm dir mal ein Lebensbild eines Christen und lies, wie er seinen Alltag im 17. oder 16. Jahrhundert gelebt hat. Was er da für Dinge erlebt hat, wie Gott handeln konnte, wie manches Mal Dürrezeiten da waren und dann hat Gott ihn neu gesegnet und mit ihm neue Dinge gemacht. Und das andere, du selber bist Vorbild. Du selber, wir selber als Christen sind die einzige Bibel, die die Leute um uns herum lesen. Das einzige Wort Gottes, was die Menschen lesen, sind wir selber. Sie lesen in unserem Lebensstil. Wie gehst du mit Menschen um? Wir müssen uns nicht einbilden, dass die Drucktechnik und Kopiertechnik dazu geführt hat, dass die Menschen viel mehr das Wort Gottes lesen. Ist langweilig. Aber sie schauen auf dein Leben, wie du mit Menschen umgehst, wie du mit dir selber umgehst, mit deiner Zeiteinteilung, mit Eigentum umgehst. All diese Dinge, sie sind bereit und in der Lage und fähig, in deinem Leben zu lesen. Wie lebt man denn als Christ? Und bevor wir viele Worte gemacht haben, lesen die Leute schon an unserem Leben ab, ob das stimmt, was wir sagen oder nicht. Ob das wirklich Realität ist, auch in meinem Leben, oder ob das nur Gewäsch ist, bla bla. Das Leben redet lauter als das, was wir sagen. Unser Leben redet lauter als das, was wir sagen. Du bist Vorbild, ob du willst oder nicht. Du redest über Christus, auch wenn du es nicht willst. Und die Menschen lesen an dir und deinem Lebensstil ab, wie man als Christ lebt. Manche sind irritiert, manche werden neugierig. Wie lebt man denn als Christ? Paulus sagt, an mir und meiner Art, wie ich bei euch in Thessaloniki aufgetreten bin, konntet ihr Christus ablesen. Das ist eine große Aussage. Das ist eine selbstbewusste Aussage. Und wenn man die Ergebnisse in Thessaloniki sich anschaut, hat er recht gehabt. Gott konnte sein Lebenszeugnis gebrauchen, um Erweckung zu forcieren, zu bringen in diese Stadt. Jetzt stell dir vor, es wäre Erweckung. Wärst du bereit, Hauskreisleiter zu sein, machen wir Nägel mit Köpfen. Wärst du bereit, geistig Verantwortung zu übernehmen für 10 oder 15 Neubekehrte und könntest du ihnen in kurzen Sätzen das Evangelium erklären? Ist das so tief in deinem Leben drin, dass Gott dich verwenden könnte zum Bau seines Reiches? Oder sitzen wir hier, um den Stuhl warm zu halten? Was wäre es, wenn Gott durch sein mächtiges Wirken in Mülheim Dinge verändern würde? Wärst du bereit, geistliche Verantwortung zu übernehmen? Und könntest du das? Könntest du Hauskreise gestalten, sodass Neubekehrte nicht das Kotzen kriegen, sondern wirklich geistlich wachsen? Wir sind Vorbild. Unser ganzes Verhalten euch gegenüber hat Christus euch vor die Augen gemalt. Was für ein großes Bild, was für ein großer Anspruch. Und doch ist das der Maßstab, den Christus an uns anlegt. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ist das nicht eins der letzten Worte Jesu? Lebt ihnen das vor und lehrt sie halten, dass auch sie Vorbild werden können. Vorbild der Gemeinde Thessaloniki. Ein wunderschönes Beispiel dafür, was für Auswirkungen das haben kann. Ganz Mazedonien und Achaia ist erfüllt vom Wort Gottes, weil sie gehört haben, was das Wort Gottes bei euch verändert hat. Was für ein Wort! Das ganze Hochhaus, wo du wohnst, ist erfüllt davon, weil sie sehen, dass Gott dein Leben verändert hat. Oder sagen sie, au, hauaha, da ist wieder dieser verrückte Christ. Mach schnell die Tür zu. Ganz Achaia ist erfüllt. Ich brauche gar nichts mehr zu sagen, sagt Paulus. Ich höre selber, was sie reden. Ich bin als Verkündiger dazugekommen und ich merke, dass sie mir verkündigen. Und das ist Auswirkung von eurem Leben, von dem, was ihr getan habt. Glaube, Nachfolge und Tun, das hängt natürlich zusammen, selbstverständlich. Und doch, die Durchschlagskraft christlichen Glaubens geschieht nicht an der Stelle, wo es ums Tun geht, weil ihr so viel getan habt, auch wenn man das hier in diesem Text missverstehen könnte. Aber Paulus schreibt, was den Unterschied macht. Obwohl ihr in schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, habt ihr diese in einer Freude ertragen, die nur der Heilige Geist schenken kann. Die Freude, die ist es. Nicht das Tun. Die Freude, die aus der Heilsgewissheit kommt, ich bin erwählt. Und so schreibt Paulus ja, Vers 4, wir wissen, dass er euch erwählt hat, die Heilsgewissheit. Ich denke, an der Heilsgewissheit scheiden sich die Geister. Wenn ich meinen Himmel, wenn ich die Nähe Gottes, die Liebe Gottes durch Taten, durch Tun, durch Arbeit erkaufen, erarbeiten müsste, bin ich ein verbissener Gläubiger. Und es gibt Christen, die sind verbissen gläubig. weil sie offensichtlich ihren Glauben, die Nähe Christi, meinen, mit ihren Taten, mit ihren richtigen Dingen herbeiziehen zu müssen. Sie haben nicht gelernt, aus der Gnade zu leben, aus dieser Erwählung zu leben. Die Freude, die aber in den Herzen der Thessalonicher ist, kommt aus der Gewissheit, dass Christus das ganze Leben erlöst hat. Was tun Menschen nicht heute alles, um in den Himmel zu kommen? Es gibt Menschen, die begehen Selbstmord, weil sie Gott damit eine gute Tat tun wollen. Sie geben ihr ganzes Leben, weil sie den Eindruck haben, nur so können sie in die Nähe Gottes. Glaube wird gefährlich, wenn er aus der Tat lebt. Glaube wird anziehen, wenn er aus der Gewissheit lebt, dass Christus sein Leben gegeben hat. Ich brauche meins nicht mehr geben. Ich muss es nicht opfern. Ich muss es nicht in einem Selbstmordattentat in die Luft springen. Was für ein Unterschied. Und auch wir als Christen, es gibt Christen, die sehr streng und sehr abstoßend sind, einfach weil sie sehr aus der Tat heraus leben, aus der Heiligkeit, die sie selber erarbeiten müssen. Sie haben die Gnade Christi nicht verstanden. Sich auf die Anfänge des Glaubens zurückzubesinnen. Was sind die Anfänge des Glaubens? Da gehört das Abendmahl dazu. Jeden Monat das Abendmahl zu feiern, um deutlich zu machen, mein Glaube hängt daran, dass Christus alles für mich getan hat. Du musst dich nicht zwanghaft opfern. Hör auf damit. Leb aus der Freude in Christus, aus seiner Gnade, aus seiner Gegenwart. Durchschlagskraft des Glaubens ist die Freude durch den Heiligen Geist. Die frohmachende Botschaft. Ist das, was du über Christus zu sagen hättest, von der Freude in Christus geprägt? Oder von der Leistung, was man jetzt als Christ alles leisten muss? Das kannst nur du prüfen an deinem eigenen Herzen. Ist dein Glaube eher von der Freude, von der Gnade Christi geprägt? Oder von den Dingen, die du leisten musst? Und jeder, der jetzt Christ werden müsste, müsste das genauso leisten. Das und das und das und das. Und erst wenn du das alles geleistet hast, dann kannst du dich taufen lassen. Ist das dein inneres Konzept? Herr, schenk uns Erweckung, Aufbruch, dass wir von der Gnade Christi leben und reden können. Suche nach Vorbildern. Such dir Vorbilder. Wenn du selber Fragen hast, wie lebt man denn jetzt als Christ, wo müsste ich was verändern, such dir Vorbilder in der Geschichte der Christenheit, im Alten Testament, im Neuen Testament. Oder such dir Personen in dieser Gemeinde oder in anderen Gemeinden, die dir Christsein so glaubwürdig vorleben, dass du den Eindruck hast, dieses Christsein, das hat Durchschlagskraft, da ist mehr dahinter als nur ein paar Worte. In Zweierschaften oder in Hauskreisform. Such dir Vorbilder im Glauben, an denen du dein Leben korrigieren lassen kannst, erneuern lassen kannst, ermutigen lassen kannst. Paulus schreibt ja der Gemeinde in Thessalonich, diesen Brief zur Ermutigung. Und es ist wunderschön zu lesen, dass aus dieser Ermutigung, die er eigentlich schreiben wollte, beim Nachdenken ein Staunen wird. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Ihr selber habt Mazedonien und Achaia erfüllt mit dem Wort Gottes. Das wünscht ich uns, dass das geschieht, dass wir diesen Stadtteil, dass wir diese Stadt erfüllen mit dem Wort Gottes und dass wir Gespräch werden, weil die Menschen merken, dass in unserem Leben Dinge sich verändert haben, weil wir zu Christus gehören. Dass er etwas verändert hat in unserer Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir auf diesen Stadtteil zugehen, wie wir auf die Menschen zugehen. Lasst uns miteinander beten und Gott darum bitten, dass er uns das schenkt, dass er selber wirkt unter uns und uns in diese Richtung verändert. Wer betet?